Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit sind sie leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Halte dich von solchen Menschen fern. Zu ihnen gehören nämlich auch die, die sich in Häuser einschleichen und das Vertrauen solcher Weibsbilder gewinnen, in deren Leben sich viel Sünde angesammelt hat und die von allen möglichen Begierden getrieben werden, die immerzu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. So wie Jannes und Jambres sich einst gegen Mose stellten, so widersetzen sie auch diese Verführer der Wahrheit. Es sind durch und durch verdorbene Menschen, deren Glaube keiner Prüfung standhält. Doch sie werden nicht weit damit kommen, denn ihr Unverstand wird sich allen zeigen, wie es auch bei jenen Ägyptern der Fall war.
Ja, wenn es um die Endzeit geht, dann stellt man sich ja auch immer wieder die Frage, was sind eigentlich die Zeichen der Zeit? Und der Apostel Paulus hat hier in diesem Abschnitt auch deutlich gemacht, wie die gesellschaftliche Entwicklung sein wird und dass das, was er hier beschreibt, dann immer mehr zunimmt. Wir können also in die Gesellschaft schauen, beobachten, wie sich das entwickelt und werden feststellen, dass es wirklich auch in diese Richtung geht, wie wir es hier gelesen haben. In seinem letzten Brief ist es dem Apostel Paulus ein ganz großes Anliegen. Es ist ja sein letzter Brief, zumindest derjenige, der in der Bibel steht, dass Timotheus und vor allem diejenigen, die in den letzten Tagen leben, wissen, dass schwere Zeiten auf sie zukommen. Paulus wollte, dass wir das wissen. Aber warum ist es so wichtig zu wissen, wie schlecht die Gesellschaft oder die Menschen sind? Warum möchte der Heilige Geist, dass wir um diese Dinge wissen und sie beachten? Eigentlich können wir ja selbst erkennen, dass diese Dinge immer mehr alltägliche Realität werden. Warum muss uns Paulus darauf hinweisen? Sein Hinweis ist ja letztlich auch eine Prophezeiung und die dürfte Folgendes bewirken. Erstens einmal müssen die Glieder des Leibes Jesu wissen, dass in den letzten Tagen solche Zustände kommen, damit sie nicht überrascht werden und am Wirken Gottes zweifeln. Das kann ja sehr gut möglich sein. Also wenn man zum Beispiel in einer Gemeinde ist, wo man die Hoffnung schürt, wir müssen nur genug beten und wir müssen uns nur gut genug Gott hingeben, dann werden wir die Gesellschaft zum Guten verändern. Ich habe mal von Rick Warren gehört, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Nein, ich habe es gelesen. Aber manchmal muss man ja solche, ich sage jetzt mal, Texte auch mit Vorsicht genießen, dass er gesagt hat, wir sind bestrebt, dass unsere Kirche bis ins Jahr 2020 eine Milliarde Mitarbeiter hat, damit wir die Ungerechtigkeit und die Armut aus dieser Welt beseitigen können. Und wenn natürlich so ein Mann, der ja das Buch geschrieben hat, Leben mit Vision, eine solche Hoffnung verbreitet, dann werden die Zuhörer denken, ja, dieser Mann hat natürlich etwas zu sagen und offensichtlich existiert da die Hoffnung, dass wir mit unseren Bemühungen die Armut und die Ungerechtigkeit in dieser Welt beseitigen können. Und das widerspricht der biblischen Botschaft. Paulus sagt ganz klar, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen. Ohne diese Prophezeiung könnten die Gläubigen zutiefst erschüttert werden, weil der moralische und ethische Zerfall einer modernen Gesellschaft tiefe Sinnkrisen auslösen könnte. Da tauchen Fragen auf wie: Leben wir nicht im aufgeklärten christlichen Abendland, wo sich die Welt doch ständig verbessern sollte? Könnte es sein, dass der christliche Glaube in dieser Welt eigentlich gar nichts gebracht hat? Und plötzlich kommen vielleicht etliche sogar zu dem Schluss, 2000 Jahre Christenheit haben die Welt nicht wirklich verbessert. Der christliche Glaube hat nicht wirklich viel gebracht und der christliche Gott ist vielleicht mehr eine Wunschvorstellung als eine Realität. So kann man dann plötzlich folgen, wenn man dann sieht, wie die Entwicklung ist und sagen, und das soll ein Gott der Liebe sein? Also stellen wir uns einmal vor, die IS würde in 2 Jahren in Deutschland die Oberhand haben. Stellen wir uns das einmal ein bisschen vor, was das bedeuten würde. Und dass dann viele sagen würden, und das soll ein Gott der Liebe sein. Ich finde es nur schon deshalb nicht schlecht, dass wir uns das einmal vorstellen, damit wir ein bisschen mit unseren Geschwistern, die da in dieser Region leben, mitfühlen können. Zweitens, wenn diese schweren Zeiten kommen, dann wird auch das Leben der Gläubigen immer schwerer und gleichzeitig werden die Zusagen Gottes immer mehr in Frage gestellt. Wir haben das gesehen, die Spötter zweifeln an der Wiederkunft Jesu. Viele Menschen können nicht mehr an einen Gott der Liebe glauben, wenn es so viele Katastrophen gibt. Die sagen, das kann doch einfach nicht sein. Aber wenn wir wissen einerseits, dass Gott diese Gerichte angekündigt hat und wenn wir wissen, dass sich eben die menschliche Gesellschaft zum Schlechteren denn zum Besseren verändert, dann können wir das ein Stück weit auch richtig einordnen. Solche Zustände, wie sie hier beschrieben werden vom Apostel Paulus, strapazieren den Glauben bis aufs Äußerste. Auch Gläubige werden dann in der ganz großen Gefahr stehen, vielleicht an der Liebe Gottes zu zweifeln. Drittens, wenn dann die Christen unter diesen Umständen zu leiden haben, dann dürfen sie infolge dieser Prophetie trotzdem zuversichtlich bleiben, weil sie wissen, dass Gott solche Zeiten angekündigt hat und trotzdem das Zepter in Händen hält. Das ist ganz wichtig. Für mich ist also das Wissen um die gesellschaftlichen Entwicklungen das eine, dass wir das wissen und uns auch ein Stück weit darauf einstellen können. Natürlich werden wir diese schwere Zeit unmöglich ohne die Hilfe des Heiligen Geistes durchstehen können. Wir müssen einfach uns bewusst machen, wir sind ganz von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus abhängig. Wenn ich auf meine Kraft bauen würde, da weiß ich, das reicht nicht lange. Ich möchte von Anfang an darauf vertrauen, dass er mich durchträgt und nicht, dass ich dann auf die Zähne beißen kann und sagen, ich will dann ausharren und ich will es dann schaffen bis zum Schluss. Dann werde ich wahrscheinlich das gleiche Erlebnis machen wie Petrus, der seinen Herrn verleugnet hat. Also, das Wissen um diese gesellschaftliche Entwicklung ist das eine. Das andere Problem ist die Abfärbung auf uns Christen und die Abfärbung auf die Gemeinden. Die Christen werden durch diese gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst und wahrscheinlich mehr, als wir alle denken. Der Zeitgeist kommt immer auch in die Gemeinde hinein. Und wir tun gut daran, wenn wir uns viel mit der Bibel beschäftigen, wenn wir unseren Herrn anschauen und nicht in die Glotzkiste, dann werden wir nämlich vom Herrn geprägt und nicht vom Zeitgeist. Die biblische Ethik wird an allen Ecken und Enden angesägt und viele Christen sind in ihrem Denken viel stärker vom Zeitgeist geprägt als vom Wort Gottes oder vom Heiligen Geist. Der Zeitgeist wirkt ganz stark in die Gemeinden hinein und wenn eine Gemeinde dann noch demokratisch strukturiert ist und der Zeitgeist eine Mehrheit hat, dann verweltlicht die Gemeinde sehr schnell. Man muss sich das vorstellen, der Zeitgeist hat in einer Gemeinde plötzlich mehr als 50% und dann gibt es Wahlen, Ältestenwahlen und dann werden natürlich auch die Leute gewählt, die von diesem Zeitgeist geprägt sind. Nur nebenbei, ich bin gegen Demokratie in der Gemeinde. Das ist nicht biblische Ordnung. Ja. Wir sollten also wissen, wie sich die Menschheit entwickelt und welche Auswirkungen das auf die Gemeinde hat. Es gibt nicht viele Stellen über die letzten Tage. Es sind dies zum Beispiel Apostelgeschichte 2,17, wo es dann heißt, dass eben in den letzten Tagen Gott von seinem Geist ausgießen wird auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. In Jakobus 5,3 ist auch von den letzten Tagen die Rede, da heißt es, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und noch in 2. Petrus 3,3, diese Stelle habe ich heute schon einmal zitiert, wo Petrus sagt, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden. Von dem letzten Tag wird uns berichtet, dass dann die Gläubigen auferstehen werden. In Johannes 6,40 heißt es, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das Erstaunliche dabei ist, dass diejenigen, die den Herrn ablehnen, ebenfalls am letzten Tag gerichtet werden. So heißt es in Johannes 12,48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Da ich aus verschiedenen Überlegungen dazu neige, dass es in der Endzeit eine Entrückung mit Totenauferstehungen unmittelbar vor den letzten 7 Jahren geben wird. Der männliche Sohn dürfte in der Mitte der letzten 7 Jahre entrückt werden, der wird ja in der Offenbarung beschrieben und meines Erachtens gehört der männliche Sohn auch zum Leib Jesu, weil das Geheimnis Gottes erst dann vollendet sein wird und das Geheimnis Gottes ist eben Christus mit Haupt und Gliedern. Aber das ist ein Thema für sich. Also da gibt es aus meiner Sicht eine Entrückung vor den letzten 7 Jahren, eine zweite in der Mitte der letzten 7 Jahre und das ist eben der männliche Sohn, der auch zum Leib gehört. Und von daher vermute ich, dass der letzte Tag mit dieser ersten Entrückung beginnt und mit Ende der letzten 7 Jahre endet, wo die letzten Menschen auch noch gerichtet werden. Ich weiß nicht, siehst du den letzten Tag ähnlich? Gut, es ist schon mal gut, wenn der Partner nebendran gleicher Meinung ist. Muss ja nicht immer sein. Die letzten Tage dürften bereits einige Jahre vor den letzten 7 Jahren beginnen, wobei der letzte Tag und die letzten 7 Jahre auch zu den letzten Tagen gehören dürften. Schwere Zeiten. Paulus spricht von schweren Zeiten. Chalepos heißt das griechische Wort. Diese schweren Zeiten kann man
auch wie folgt wiedergeben: Es sind schwierige Zeiten, böse oder harsche Zeiten, schwer zu ertragende Zeiten. In der Fußnote der Elberfelder Übersetzung lesen wir, das griechische Wort bezieht sich sonst auf Menschen, mit denen schwer umzugehen ist. Ich denke, solche Menschen kennen Sie alle auch. Letztlich werden solche Menschen die schweren Zeiten prägen. Also sie werden sie prägen. Es gibt ja, es hat schon immer schwierige Menschen gegeben, aber ich würde jetzt mal sagen, heute ist in Deutschland noch so, dass diese Menschen, mit denen schwer umzugehen ist, noch nicht unbedingt in der Mehrheit da sind. Da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn sie wirklich die Mehrheit hätten, dann würde es wahrscheinlich schon wesentlich anders aussehen hier im Lande. Also dieser Hinweis macht deutlich, dass es je länger, je mehr schwierig werden dürfte, mit den Menschen in einer gesunden Art und Weise Umgang zu pflegen. Missverständnisse und Konflikte können nicht mehr mit einer anständigen und respektvollen Kommunikation gelöst werden. Eine anständige und respektvolle Kommunikation ist etwas ganz Wichtiges, auch in der Gemeinde. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn man in der Gemeinde unterschiedlicher Meinung ist über gewisse Auslegungen oder einfach auch über gewisse Strategien. Aber schlimm ist, wenn man nicht mehr mit dem nötigen Respekt miteinander redet, wenn man sich vielleicht anschreit, wenn man im Gespräch dem anderen zum Ausdruck bringt, ich verachte dich. Das passiert ja sehr oft dann, wenn man merkt, der andere greift mich als Person an, dann will man irgendwo zurückgeben und mit einer entsprechenden Bemerkung oder Körperhaltung zum Ausdruck bringen, ich verachte dich. Zudem sollten wir uns nie hinreißen lassen. Egal, wie unser Gegenüber sich verhält. Man muss natürlich einem bösen Menschen widerstehen und sagen, so geht's nicht. Aber bitte nicht auf die Tour, ihm nonverbal zum Ausdruck zu bringen, ich verachte dich. Das ist mir oft ein bisschen passiert, das muss ich zu meiner Schande sagen. Als ich mit 32 Jahren und mit meinen Brüdern das Architekturbüro meines Vaters übernommen habe, hatten wir natürlich auch mit Geschäftsleuten zu tun, die sehr gewieft waren und die genau wussten, wie man unerfahrene Architekten über den Tisch ziehen konnte. Ja, und da gab es wirklich sehr unschöne Geschichten. Und ich wurde dann auch mehrfach über den Tisch gezogen, weil die anderen besser wussten, wie man das macht. Ja. Wenn man das erlebt in der Geschäftswelt, dann entwickelt sich natürlich eine Wut. Und man versucht dann dem anderen zu zeigen, man ist wütig. Die Wut als solches ist nicht unbedingt das Problem, aber man versucht dann auch zu signalisieren, ich verachte dich. Und heute muss ich sagen, das ist der falsche Weg. Ich hätte das anders angehen sollen. Auch wenn ich über den Tisch gezogen werde, ich muss nicht dem anderen signalisieren, dass ich ihn verachte. Das ist gar nicht nötig. Manchmal hilft einfach auch ein Stück Humor. Das habe ich eigentlich erst so gegen Ende meiner geschäftlichen Laufbahn erkannt, dass man, wenn man entsprechend Humor hat und man wird zwar von dem anderen über den Tisch gezogen und sagt dann auch, also das finde ich nicht okay, aber vielleicht auch ein Stück weit über sich selber lachen kann, dass das unglaublich entspannt. Unglaublich. Also probiert auch mal, wenn ihr eine schwierige Diskussion habt in der Gemeinde oder im Geschäft oder wo auch immer mit dem Nachbarn, versucht das mal zuerst, indem ihr auf den anderen zugeht, ihm ganz bewusst Wertschätzung entgegenbringt, versucht, wenn irgend möglich, ihm vielleicht auch ein Danke auszusprechen, ja. Und versucht auch ein bisschen das ganze Gespräch mit Humor zu würzen und ihr werdet staunen, nicht in allen Fällen,
aber in vielen Fällen, was das bewirkt. Heute würde ich in meiner geschäftlichen Karriere diesbezüglich viel anders machen. Ja, vieles. Auch mit den richtig durchtriebenen Geschäftsleuten, die mich über den Tisch ziehen wollen. Ein bisschen Freundlichkeit, Wertschätzung, Dankbarkeit, ein bisschen Humor. Man weiß zwar, der andere ist ein schlauer Fuchs, aber ich habe einen Gott, ja, der ist die Liebe und der hat uns vergeben. Und ich darf aus dieser Position als Sohn Gottes heraus meinem Nächsten begegnen. Das sollten wir mehr lernen.
Also, Missverständnisse und Konflikte können nicht mehr mit einer anständigen und respektvollen Kommunikation gelöst werden. Jede kleinste Auseinandersetzung, das wird dann in der Endzeit immer mehr so sein, endet in Wut und Hass und vertieft die Gräben.
Kürzlich hat mir jemand erzählt, dass ein Mann, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, zu den Muslimen gesagt hat, die von Hass geprägt waren gegenüber Israel, gegenüber den Christen, hat ihnen gesagt, ich liebe euch, weil Jesus Christus euch liebt. Und die, was? Die waren alle, wie ist das möglich? Warum hasst der uns nicht? Sie haben nur gelernt, die anderen sind die Bösen, die muss man hassen, die muss man beseitigen und so. Und wenn dann da plötzlich jemand kommt und sagt, ich liebe euch, dann verstehen die Welt nicht mehr. Also, liebe Geschwister, wenn ihr in den nächsten Jahren immer mehr mit den Muslimen ein Problem bekommen hier in Deutschland, dass vielleicht sogar dann auch Terroranschläge geschehen oder dass wirklich ein Hass auf die Christen kommt, auch von Seiten der Muslime, dann stehen wir ja in der Gefahr, diesen Hass zurückzugeben. Aber wir haben eine andere Berufung. Wir müssen diesen Menschen dann irgendwie klar machen, dass wir sie lieben.
Das können wir allerdings nur, wenn die Liebe Gottes in unseren Herzen ist. Wenn wir die Liebe Gottes persönlich erfahren haben. Also aus eigener Kraft geht das natürlich nicht, das ist schon klar. Aber wer wirklich von der Liebe Gottes erfüllt ist, der kann dann auch diesen Leuten sagen oder es vorleben, ihnen zeigen, wir lieben euch. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Also, die respektvolle Kommunikation wird nicht mehr möglich sein. Jede kleinste Auseinandersetzung endet in Wut und Hass und vertieft die Gräben. Die Unfähigkeit, Konflikte anständig zu lösen, entsteht genau durch die 18 Charaktereigenschaften, die Paulus hier aufzählt. 3x6. Eine von Selbstsucht geprägte Gesellschaft befindet sich in einem Teufelskreis, der am Ende die Gesellschaft ins Verderben stürzt. In vielen Konflikten, in denen die empfundene Wut nicht richtig verarbeitet werden kann, kommt es dann immer mehr zu Rachefeldzügen, die dann die Konflikte noch zusätzlich anheizen. In der Endzeit werden die Menschen immer mehr Öl ins Feuer gießen, bis dann alles verbrannt ist. Solange aber es noch Menschen gibt, die Böses mit Gutem vergelten, solange es noch solche gibt, welche die Rache Gott überlassen, wir sollten uns nicht rächen. Solange es noch solche gibt, die segnen, wo geflucht wird, die lieben, wo gehasst wird, so lange kann das Böse nicht sich vollends entfalten, so lange wird es noch aufgehalten. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir das Böse ein Stück weit noch aufhalten können. Wir können es nicht in dem Sinn aufhalten, dass es ganz beseitigt wird aus uns. Das macht dann Gott am Ende. Aber man kann es zurückhalten. Christus und sein Leib sind Der Zurückhaltende oder der Aufhaltende, so schreibt Paulus im 2. Thessalonicher Brief 2, 7 bis 8, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Wir haben es heute Nachmittag auch gehört. Bevor sich das Böse aber vollends entfalten kann, wird die Zahl der Menschen, mit denen es schwierig ist, normal umzugehen, immer größer werden. Paulus will, dass wir das wissen und uns auch ein Stück weit darauf einstellen können. Wenn wir uns über die Charaktereigenschaften der Menschen in der Endzeit Gedanken machen, dann sollten wir uns auch immer wieder fragen, wie sich diese Eigenschaften auf uns abfärben. Die Eigenschaften haben auch zur Folge, dass das auf uns abfärbt. Die Beeinflussung des Zeitgeistes auf unser Bewusst und vor allem auch auf unser Unterbewusstsein unterschätzen wir mit größter Wahrscheinlichkeit. Der Zeitgeist wirkt sich nicht nur bei den Christen negativ aus, die sich von ihm mitreißen lassen, sondern nicht selten auch bei denjenigen, die ganz entschieden dagegen ankämpfen. Die Bekämpfer des Zeitgeistes, also ich bin ja gegen den Zeitgeist, aber wenn man kann den Zeitgeist in einer falschen Art bekämpfen, die stehen nämlich in der Gefahr, hinter jedem Menschen einen potenziellen Endzeitmenschen zu sehen, wie er hier beschrieben wird. Die Folge davon ist, dass man sich von jedem Menschen abwendet, weil ja Paulus schließlich auch schreibt, von diesen wende dich weg. 5b. Also, wenn man quasi hinter jedem Menschen ein potenzieller Endzeitmensch sagt, oh, mit dem will ich gar nichts zu tun haben, und man gibt ihm dann auch entsprechend zum Ausdruck, also du bist unter meinem Niveau, ja, ich grüße dich nicht einmal oder wie auch immer, dann machen wir etwas auch falsch. Ich möchte das erklären. Wer sich von allen Menschen abwendet, die ein Stück weit vom Zeitgeist geprägt sind, und wir sind alle irgendwie vom Zeitgeist geprägt, wird kaum eine Möglichkeit mehr haben, den Menschen, die draußen sind, das Evangelium weiterzugeben. Christen, die sich für ein totales Abwenden entschieden haben, sind nicht selten frustriert, verbittert und freudlos, weil sie immerzu nur die schlechte Welt anschauen. Es gibt ja auch so Christen, die sehen sich als die ganz besonderen Wächter. Das heißt, sie sind solche, die die verschiedenen gefährlichen Strömungen in allen Gemeinden ganz genau analysieren, und überall sehen sie den Teufel und überall sehen sie den gefährlichen Endzeitmenschen und da ist Verführung. Und sie werden mit der Zeit so verbissen, dass sie vor lauter in die Welt schauen, nicht mehr auf ihren Herrn schauen können. Manchmal habe ich bei gewissen Gemeinden den Eindruck, dass sie so sehr stark auf die Gefahren der Endzeit schauen, dass sie schon so ein bisschen apathisch sind, so ein bisschen deprimiert und ja, wir leben halt in einer ganz bösen Zeit und so, und dann sind sie so niedergeschlagen und die Kinder in dieser Gemeinde bekommen dann irgendwie mit, also irgendwo unsere Erwachsenen, die sind alle irgendwie so frustriert und dann reden sie davon, wir sind in der Endzeit und es wird immer schlimmer und früher war alles besser und so weiter und so fort. Ich bin schon der Meinung, und das haben Sie ja auch gespürt in heute Morgen und heute Abend, dass wir uns wirklich mit den Gefahren der Endzeit auseinandersetzen müssen und uns auch darauf einstellen müssen. Aber wenn das zur Folge hat, dass wir nur noch so als griesgrämige Christen ja durch den Alltag gehen, dass alle anderen denken, was sind denn das für Leute? Also dann kommt dann plötzlich die Aussage, also die Erlösten, die müssten mir Erlöster erscheinen, wenn ich an ihren Erlöser glauben wollte. Wisst ihr, ich habe 6 Enkel und der 7. ist unterwegs. Und
für mich ist es so wichtig, dass wenn ich mit meinen Enkeln zusammen bin, und das ist mir auch eine ganz große Freude, ja, dass ich ihnen auch Lebensfreude vermitteln kann. Dass ich mit ihnen ein Spiel machen kann, dass ich mit ihnen lachen kann, dass ich ihnen auch zeigen kann, es gibt schöne Dinge im Leben. Das heißt ja nicht, dass ich als Großvater oder wenn man Eltern ist, dass man dann nicht das verschweigt, was hier läuft. Aber es ist wichtig, dass die jungen Menschen, gerade auch unsere Teenager, ja, und junge Erwachsene, dass die auch noch eine Lebensfreude entwickeln können, auch wenn wir mit ihnen über die ernsten Zeiten heute reden können, dass wir ihnen sagen können, ja, es ist schön, dass du dich jetzt freuen kannst auf den Urlaub und dass wir jetzt zusammen an diesen Ausflug machen können, dass wir da auch eine gewisse Freudigkeit ausstrahlen und sagen, das ist schön, ja. Also, das habe ich bei meinem Opa immer wieder erlebt, ja. Er hat, das ist immer so interessant, es gab dann jeweils so Familienfeste und einmal im Jahr, da sind dann alle seine 25, oder viele seiner 25 Enkel und Kinder und Schwiegerkinder gekommen und so, und die Enkel, als sie so manchmal im Teenageralter waren, kamen die dann manchmal ganz komisch daher, so mit so Haaren so und dann auch mit der entsprechenden Farbe da drin und so, und wisst ihr, was mein Opa gemacht hat, der hat da nicht so finster reingeschaut und gesagt, wie kommst denn du daher, ja? Der ging auf jeden einzelnen Enkel zu, hat ihn umarmt und gesagt, so schön, dass du da bist, ich freue mich, dass du da bist. Wisst ihr, das gehört auch dazu. Bitte, auch wenn wir jetzt in diesen Tagen über Endzeit reden, nicht so griesgrämige Christen werden, die dann nur noch, ach, es ist alles so schlecht und früher war alles besser und so, ja. Natürlich wird es schlecht, aber wir haben auch eine Freude. Wir haben einen Herrn, der uns liebt. Wir haben eine wunderbare Stellung in unserem Herrn Jesus Christus und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und das sollen unsere Kinder und Enkel auch spüren. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Also, so, wenn man so ein Bekämpfer des Zeitgeistes ist und das so ganz verbissen macht, dann kippt das plötzlich in eine falsche Seite rein. Und dann gibt es Kreise, wo sich die jungen Leute fast nicht mehr trauen zu heiraten. Ach ja, der Herr kommt sowieso bald und hat das überhaupt noch einen Sinn, zu heiraten und so, ja, und Kinder zu haben. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ein junges Paar heiratet und ich traue sie auch sehr gerne. Wir können nur dann ein Licht sein, wenn wir die Liebe und die Freundlichkeit des Herrn in unseren Herzen tragen und sie nach außen weitergeben. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch geschrieben steht, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Philipper 4, Vers 5. Wer sich von allen Menschen abwendet, weil er sich vor den endzeitlichen Entwicklungen fürchtet, ist nicht von der Liebe geprägt und hat sich vom Zeitgeist mehr beeinflussen lassen, als er selber denkt. Ohne es zu merken, wurde er vom Heilsegoismus geprägt. Unter gewissen Voraussetzungen ist das sich Abwenden nötig und je mehr wir dem Ende entgegengehen, desto mehr werden wir dazu genötigt, uns eben von einigen Menschen abzuwenden. Meine ganz persönliche Meinung diesbezüglich ist wie folgt: Wenn ein Mensch von diesen endzeitlichen Charaktereigenschaften geprägt ist und sich nicht mehr korrigieren lässt, wenn er beratungsresistent geworden ist, ja, das gibt's ja, Leute, die beratungsresistent sind, nicht mehr korrigieren lässt und wenn er uns ins Angesicht widersteht, also vor allem dann auch Menschen, die noch behaupten, sie seien gläubig, dann haben wir uns abzuwenden, dann sollten wir keine Kompromisse um des lieben Friedens willen machen. Sich abwenden würde dann auch bedeuten, den Kontakt mit dieser Person abzubrechen. Selbstsüchtig sind die Menschen und es ist interessant, dass Paulus mit diesem Begriff beginnt, Egoisten. Die Selbstsucht, der Egoismus ist letztlich die Grundwurzel von allen anderen Dingen, die hier aufgezählt sind. Man kann eigentlich jede Eigenschaft von diesen 18 kann man auf
den Egoismus zurückführen. Also man kann sich den Egoismus da unten vorstellen und aus diesem Egoismus wachsen dann ganz verschiedene Pflänzchen und jedes dieser Pflänzchen wird hier beschrieben. Also der Egoismus, die Selbstsucht ist der Grundkern. Also das ist jetzt meine Überzeugung. Und im Positiven ist es genau die Liebe. Die Liebe ist der Grundkern, der dann alle anderen Dinge wachsen lässt, wie Freundlichkeit, wie Ehrerbietung, wie Barmherzigkeit, wie Güte, wie Frieden. Das wächst dann alles aus der Liebe heraus. So als Gegenpol, dass wir hier diese beiden Pflanzen so mal anschauen dürfen. Egoistisch waren die Menschen schon immer, seit dem Sündenfall, das ist klar. Aber in der Endzeit wird der Egoismus noch wesentlich stärker. Die extreme Selbstsucht ist dann immer auch der Auslöser für alle anderen Übel. So ist die Geldliebe eine logische Folge des immer stärker werdenden Egoismus. Die Geldliebe wiederum ist die Wurzel alles Bösen, wie wir das in 1. Timotheus 6,10 lesen. Ich werde das noch einmal vorlesen. Weiß jemand, was Selbstsucht oder Egoismus, also Selbstsucht auf Griechisch heißt? Das ist ganz interessant. Also, es ist ein Wortspiel. Heißt Philautos. Also, wenn wir auf die Autobahn gehen und viele Autos sehen, dann werden wir vielleicht an den griechischen Begriff Philautos, also Phil heißt ja Liebe und Autos selbst, oder? Also Selbstliebe ist im Prinzip die genaue Übersetzung. Es beinhaltet die Eigenliebe, welche die Bedürfnisse des Nächsten immer weniger wahrnimmt. Jedes Verhalten und jede Reaktion wird dann nur noch vom Egoismus geprägt. Das ganze Denken ist so geeicht, dass man sich nur noch fragt, was bringt mir dies und was bringt mir jenes? Mit solchen Menschen lässt sich dann kaum mehr vernünftig reden. Weil ihr Denksinn so einseitig geprägt ist, fällt es ihnen zunehmend schwer, andere Sichtweisen zu verstehen. Vielfach können sich diese Menschen gar nicht in andere Schicksale hineinversetzen. Ich hatte im Architekturbüro hatte ich manchmal den Eindruck, dass die ganz guten Geschäftsleute, also in Anführungszeichen die ganz guten, dass die Fähigkeit hatten, ihr eigenes Problem so groß darzustellen, dass man immer irgendwie Erbarmen mit ihnen hat. Ja. Also es ist ja so, also ich habe dann im Nachhinein gemerkt, eigentlich in der Verhandlung, er hat viel besser abgeschnitten als ich in der Verhandlung. Ich habe wieder nachgegeben. Aber er hat das so dargestellt, wie wenn er der Ärmste ist. Ja. Aber er hat nachher das beste Geschäft gemacht. Es gibt doch das Sprichwort, wenn der Kaufmann schlecht, sagt der Kaufmann. Und kennt das jemand? Ja. Ich weiß nicht mehr gerne. Und dann, wenn er weg ist, freut er sich und denkt, ja, war wieder ein gutes Geschäft. Also sie sehen alles aus ihrer Sicht und können sich je länger, je weniger in die Situation des Gegenüber versetzen. Also wenn Sie ein Geschäftsmann sind, der immer auch ganz intensiv ans Gegenüber denkt, dann sind Sie ein fairer Geschäftsmann, aber vielleicht nicht unbedingt ein guter Geschäftsmann. Ich möchte Ihnen aber empfehlen, ein fairer Geschäftsmann zu sein. Es ist nämlich sehr kostbar, wenn man sich auch in die Situation des anderen versetzt, weil man dann, wenn der andere kein Betrüger ist, weil man dann eine Win-Win-Situation erreichen kann, wo eben alle profitieren und das hat längerfristig zur Folge, dass das Gegenüber gerne wieder mit mir zusammenarbeitet, weil er sagt, hier werde ich fair und korrekt behandelt, mit diesem Mann ist es angenehm zu arbeiten und der macht dann vielleicht auch mal etwas mehr, als er unbedingt müsste, weil er sagte, hier ist es wirklich gut zu arbeiten. Wer immer das Optimum aus einer Sitzung herauszieht, wird längerfristig immer sich Feinde schaffen und immer wieder solche, die sagen, mit denen möchte ich eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Es fehlt diesen Menschen immer mehr an Empathie. Das zeigt sich besonders dann, wo man ohne Betroffenheit zuschauen kann, wie andere Menschen leiden. Macht es uns eigentlich betroffen, wenn wir hören, was im Irak und in Syrien läuft? Macht es uns betroffen, wenn wir hören, wie es in den nordkoreanischen Arbeitslagern aussieht? Oder haben wir uns schon einfach daran gewöhnt? Ich möchte mich nicht daran gewöhnen. Ich möchte auch dieses Elend immer wieder vor unseren Herrn bringen. Und heute Morgen hat in der Gebetsstunde jemand für die Peiniger gebetet. Das hat mich schon beeindruckt. Es ist ja ganz wichtig, dass wir für unsere Geschwister beten, die in nordkoreanischen Lagern sind, ja, und die unter der IS leiden. Dass wir wirklich auch für sie im Gebet einstehen, Fürbitte tun, das empfinde ich ganz wichtig. Aber vielleicht sollten wir auch sehr intensiv für die Peiniger beten. Wie bereits erwähnt, ist die Geldliebe, Phil Arguros, die Wurzel alles Bösen. Es gibt Arme und Reiche, die geldliebend sind. Und ebenso gibt es Reiche und Arme, die nicht am Geld hängen. Materieller Reichtum ist noch kein Beweis für Geldliebe. Manchmal zieht man diese falschen Schlüsse und man denkt, ja, einer ist ja nur reich geworden, weil er das Geld geliebt hat. Das ist überhaupt nicht so. Das heißt, sagen wir es mal ein bisschen anders. Ich glaube, die Mehrheit, die reich geworden ist, ist geldliebend, aber längst nicht alle. Ob man geldliebend ist, zeigt sich da, wo man ein inneres Bestreben feststellen kann, das immer noch mehr haben möchte. Da, wo man nie ganz zufrieden ist, also ich sage jetzt mal mit dem Materiellen. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie die einzelne Situation ist. Es gibt sicher einige unter uns, die haben wirklich, müssen ganz eng durch, wissen manchmal nicht, wie sie ihre Versicherung oder Miete bezahlen müssen. Es ist immer ganz knapp und müssen dann quasi jeden Euro im Aldi drehen und sich überlegen, kann ich mir jetzt das leisten oder nicht. Das gibt es natürlich und das ist überhaupt keine einfache Situation. Aber grundsätzlich, solange wir ein Dach über dem Kopf haben, solange wir uns Kleider kaufen können, solange wir nicht hungern müssen, und auch noch einigermaßen eine Gesundheitsversorgung haben, dürfen wir eigentlich sagen, wir dürfen sehr, sehr zufrieden sein. Weil es gibt so viele andere Menschen, die sich den Arzt überhaupt nicht leisten können, geschweige denn Medikamente, die kein Dach über dem Kopf haben, die nicht wissen, ob sie am Abend noch genug zu essen haben. Das ist dann nochmal eine viel, viel schwerere Situation. Also da, wo man nie ganz zufrieden ist und da, wo man schlecht loslassen kann, wenn man gewisse Beträge hergeben sollte, die man für etwas anderes eingerechnet hat. Beispiel: Wir haben einen Gewinn gemacht oder eine Mehrauszahlung erhalten. Das gibt es ja manchmal. Plötzlich kommt von den Steuerbehörden ein Bescheid, ja, Sie bekommen noch 500 Euro zurück. Kann es ja mal geben und man weiß es gar nicht. Oder sonst irgendwo kommt ein Gewinn rein, wo man nicht damit gerechnet hat. Und was machen wir? Sogleich reservieren wir diesen Betrag für etwas ganz Bestimmtes, Urlaub, Rente, Auto und so weiter. Dann kann es aber passieren, dass uns der Herr einen Gedanken aufs Herz legt. Er möchte, dass wir einen Teil, manchmal sogar vielleicht den ganzen Betrag, jemanden zukommen lassen, der in Not ist. Wenn wir dann nicht loslassen können, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass wir geldliebend sind. wenn wir die Steuererklärung unrechtmäßig anpassen, um Steuer zu sparen, ich meine unrechtmäßig, es gibt ja viele Dinge bei der Steuererklärung, wo man sagen kann, ja, das ist absolut legal, das darf ich abziehen, das sind Spesen und so weiter, das ist ja keine Frage, soll man auch machen. Aber wenn man unrechtmäßig die Steuererklärung anpasst, um Steuern zu sparen, weil wir wissen, dass es ja sowieso niemand merkt, dann sind wir auch geldliebend. Also, ich könnte die Steuerbehörden unglaublich gut betrügen, liebe Geschwister. Ich bekomme in den Gemeinden mal da ein Kuvert, da ist mal was drin, anonym, ja, komme einfach mal als Unterstützungsbetrag von Leuten, die das Gefühl haben, ja, das ist gut, was Daniel macht. Und alles, was ich anonym bekomme, muss ich doch bei den Steuern nicht angeben, da die können das mir ja gar nie nachweisen. Ja, kann mir kein Mensch nachweisen. Aber wenn man im Segen Gottes arbeiten will, liebe Geschwister, dann muss man hier saubere Sache machen. Ja, da wird alles notiert und am Schluss als Schenkung oder Einnahme angegeben, aber nichts verschwiegen. Ist wichtig. Wer um eine Erbschaft bis zum bitteren Ende streitet, ist ebenfalls geldliebend. Also das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein, dass man um eine Erbschaft streitet und nachher verdienen die Rechtsanwälte über Jahre, verdienen sie daran und am Ende hat man praktisch viel weniger, als wenn man gar nicht gestritten hat. Es gab bei uns in der Familie auch mal so einen Fall. Ich war direkt mit involviert, es gab Auseinandersetzungen, man war sich nicht einig. Und meine liebe Frau hat gesagt, du, schlag das Erbe aus. Und ich dachte, das kannst du nicht machen, wir haben vier Kinder. Doch, schlag das Erbe aus. Ich habe es gemacht. Und wisst ihr was? Ich hatte nie so einen Frieden wie damals. Ja? Das war so was Tolles. Viel Geld weg, dachte ich. Aber durch dieses Ausschlagen des Erbes hat sich alles beruhigt und das Gegenüber hat gesagt, doch Daniel, ich will, dass du auch das bekommst, was dir zusteht. Ja, das hat alles gelöst. Aber zuerst muss man es loslassen. Hätte nämlich sein können, dass ich dann wirklich das Geld nicht bekomme. Ja. Prahlerisch. Ich überspringe jetzt Dinge. Ich möchte vielleicht noch etwas, was uns betrifft, noch erwähnen und dann schließen. Über das andere kann man auch im Internet nachlesen. Ein Problem, das uns vielleicht am meisten betrifft, oder je nachdem, es sind natürlich nicht alle gleich, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Diese Aussage kann wohl kaum eine Beschreibung für einen Atheisten sein, denn diese lieben Gott überhaupt nicht. Hier haben wir es mit Leuten zu tun, die Gott in einer gewissen Weise noch lieben, die sich vor ihm noch etwas fürchten, die aber das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das Vergnügen hat die größere Priorität als Gott. Sind hier einfach nur die Namen Christen gemeint oder handelt es sich hier auch um andere? Hier dürfte es sich vielleicht zum Teil um Namen Christen handeln, wobei es auch Namen Christen gibt, die Gott nicht lieben. Ich denke hier aber auch an solche, die Gott durchaus auch lieben, die sogar Jesus in einem gewissen Sinn auch nachfolgen, aber das Vergnügen hat in ihrem Leben einen höheren Stellenwert als Gott. Heute hat man ja unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, wir die Freizeitbeschäftigungen, die sind ja endlos. Wir können so viele Hobbys, können wir uns aneignen. Wir können jeden Abend in den Ausgang gehen, in ein gutes Restaurant. Es gibt so viele Theatermöglichkeiten, dann die Filme, Ausflüge ohne Ende. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und dass wir schon in der Gefahr stehen, dass wir uns daran gewöhnen ein Stück weit und dann das für uns einen viel zu hohen Stellenwert bekommt. Ich habe mal mal feststellen müssen, oder mal, Gott hat mich mal auf die Probe gestellt, was ihm, ob ich ihm jetzt wichtiger bin oder eine andere Sache. Ich habe mal in der Predigt habe ich gesagt, also ihr lieben Geschwister, wenn ihr, also das betrifft natürlich nur die Fußballfreunde unter euch, die anderen, für die anderen ist das gar kein Problem, aber nehmt ihr einmal an, ihr wärt alle Fußballfans, ja, also ihr habt Freude am Fußball und Deutschland steht im WM-Final, wie es ja dieses Jahr war, und ihr freut euch, dieses Final anzuschauen, weil ihr hofft, dass Deutschland Fußballweltmeister wird. Und jetzt freut ihr schon auch euch auf den Abend, vielleicht mit Freunden zusammensitzen und dieses Spiel anzuschauen. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn dann unmittelbar vor dem Spiel einer vor der Tür steht und sagt, ich habe ein Problem, ich möchte mit dir über Jesus reden, dann wird sich zeigen, ob dir Jesus wichtiger ist. Ja? Und ihr glaubt's nicht, am WM-Final vor 4 Jahren stand ausgerechnet ein junger Mann vor meiner Tür und sagt, du, ich möchte mit dir über Jesus reden. War tatsächlich so, ja. Und ich habe mich gefreut auf das Endspiel, ja. Es war damals nicht Deutschland. Nehmt euch irgendetwas, ist ja egal was, irgendetwas, was euch richtig Spaß macht, wo ihr richtig Freude habt und ihr bereitet euch vor auf einen Urlaub oder egal was, was euch Freude macht. Und dann stellt euch vor, jetzt kommt ein Mensch, der braucht euch unbedingt und das, was ihr geplant habt, streicht ihr jetzt einfach weg oder müsst ihr wegstreichen. Was ist euch lieber oder was hat bei euch oberste Priorität? Ich bin bald am Schluss. Hier gab es also eine Prioritätsverlagerung. In der Endzeit wird das so, dass das Vergnügen an oberster Stelle steht. Solche Menschen sind für die Nachfolge Jesu und für den Dienst innerhalb der Gemeinde untauglich. Sie suchen nicht das, was des Christus ist, sondern sie suchen das Ihre, wie das Paulus in Philipper 2,21 deutlich macht. Gott und Jesus sollten oberste Priorität haben und dann kommen die Geschwister, die Familie, die Mitmenschen. Und das Vergnügen ganz am Schluss. Es ist ja nicht so, dass wir etwas Angenehmes nicht genießen dürfen. Also ich gehe auch mal mit Freunden ins Restaurant und freue mich über ein gutes Essen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir das nicht genießen dürfen. Aber wir können uns immer wieder fragen, was hat höhere Priorität? Und bin ich bereit, auch das, was ich jetzt genießen will, um Jesu Willen loszulassen? In Bezug auf sich selbst sagt Jesus sogar die Worte, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wie viele Eltern stellen ihre Kinder an erste Stelle? Ich habe Freude an meinen Kindern. Sehr. Aber ich darf sie nicht an erste Stelle setzen. Vater, Mutter, Sohn und Tochter sind weitaus wichtiger als das Vergnügen, aber auch sie haben nicht erste Priorität. Oberste Priorität sollte immer Jesus und der himmlische Vater haben. Bei Eli, dem Priester, ja, da wurde ja deutlich, dass er die Söhne mehr geehrt hat als Gott. Im Zeitalter des Wohlstandes und der unzähligen Genussmöglichkeiten fällt es uns Christen auch immer schwieriger zu verzichten und ein enthaltsames Leben zu führen. Ja, ich habe viele Punkte nicht besprechen können, aber es war mir auch ein Anliegen, gewisse andere Gedanken einzubringen. Wie gesagt, man kann das auch noch nachlesen oder bei mir bestellen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dich herzlich bitten, dass wir dich wirklich an erste Stelle setzen, in allem, dass du oberste Priorität hast, dass wir innerlich auch in der Lage sind, alles loszulassen um deinetwillen. Denn nur so können wir richtig lieben, nur so können wir dir richtig dienen. Nur so können wir in der heiligen Einfalt leben. Schenk, dass wir ganz einfältig auf dich ausgerichtet sind und dass wir nicht zwiespältige Christen sind. Ich danke dir, dass wir in allem mit dir rechnen dürfen. Du wirst mehr tun, als wir bitten und verstehen können. Und du hast versprochen in deinem Wort, dass du das angefangene Werk in uns vollenden wirst. Wir loben und preisen dich dafür, geben dir, himmlischer Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus die Ehre. Amen.